Goldstückli. Es ist nicht alles Gold, was danst. Sechs Songs und Rock'n'Roll mit Uli und Vinson.
Ladies and gentlemen, non-binary listeners, it's time for the Goldstückli Podcast again. Mein Name ist Vinson, mir gegenüber sitzt mein Kollege Uli Hefliger und wir haben heute einen Gast und zwar ist Mauli bei uns im Studio.
Hallo Mauli!
Mauli!
Applaus!
Hey Leute, alles klar bei euch?
Ja, sicher!
Ja.
Ach so, du meinst die Leute an den Endgeräten.
Nicht uns, Vinson, nicht uns.
Wir haben schon eine Stunde gerade geredet, bei uns ist eh alles klar.
Ja, alles stimmt,
das wissen wir schon.
Mauli ist bei uns zu Gast, weil wir einfach mal wieder einen Experten in die Runde einladen wollten, der sich mit Musik auskennt.
Ich bin es.
Ja genau, das bist du. Und natürlich, weil Cinepop erschienen ist, sein lang ersehntes Album, jetzt am 3.5. ist es rausgekommen. Es wurde schon als Disney 808 Magic angekündigt vor Jahren. Mhm. Und dass diese Disney 808 Magic Überschrift eigentlich auch ganz gut passt, das werden wir etablieren in den nächsten 60 bis 90 Minuten. Wir sprechen ein bisschen über diese Platte, die jetzt endlich nach 6 Jahren rausgekommen ist, 6 Jahre nach Autismus und Autotune. Mhm. Wir sprechen ein bisschen über die Tatsache, dass das mit Battle Rap nichts mehr zu tun hat eigentlich.
Ich kenn's mal.
Grüße an Kendrick und Drake an dieser Stelle. Die Floskel persönlich des Album des Jahres muss hier wahrscheinlich gedroppt werden. Das ist leider so. Da muss man ins Phrasenschwein 5 € reinwerfen. Und wir reden auch ein bisschen darüber, wie das so ist, Gefühle offen zu legen in seiner Musik. Über 80er-Jahre-Synthes sprechen wir, über Musik vielleicht auch als Erkenntnisgewinn und überhaupt als Möglichkeit auch zu philosophieren. Und wir sprechen natürlich über die cineastische Qualität des Albums Cinepop. Die wird ja im Albumtitel schon angekündigt.
Boah, ist das alles geil. Also jetzt, wo du sagst, worüber wir alles reden werden, ich habe so Bock zuzuhören. Und es ist noch geiler, weil ich dabei bin und ich darf Sachen sagen. Kennt ihr das, wenn man einen Podcast hört und man ist so, oh, jetzt würde ich gern das sagen.
Ja, voll.
Ständig, deswegen machen wir einen Podcast.
Oder?
Ja, ja, du ja auch. Du machst ja auch Podcast.
Ja, das ist Only Friends Podcast. Jeden Sonntag neue Folgen. Kommt gerne mal rüber und guckt mal, wem ich alles eine Plattform biete. Mhm. Und dann kritisiert mich doch vielleicht dafür.
Wir haben erfahren im Vorfeld auch, dass du ohnehin ein großer Fan des Format-Podcasts bist. Ich habe, ich weiß jetzt genau den Namen des speziellen Podcasts nicht mehr, aber du warst bei so 2 Jungs zu Gast, die dich auch schon seit Ewigkeiten begleiten.
Ja.
Und da hast du gleich am Anfang gesagt, ey, wenn ihr auch einen Podcast habt, dann ladet mich ein, ich komme vorbei, ich habe einfach so Bock auf Podcasts.
Voll. Zwei Vermengte, Shoutout an Zwei Vermengte.
Ah, die waren das,
ich,
ja, genau.
Ich finde das ein geiles Format, irgendwie in der Zeit, wo der Content, den man sich reinzieht, irgendwie 15 Sekunden, ja, okay, die gebe ich mir jetzt noch. Ja, 32 Sekunden Video, ja, na, vielleicht, ja, okay, komm, mal gucken. Nach der Hälfte weg. So, oder ich weiß nicht, beobachtet ihr manchmal Leute, die in der Bahn Insta-Stories gucken, wie die so ding, 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 ding
aufklippen? Ich habe eine 12-jährige Tochter, das macht nur flup, 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 flup.
Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und in diesen Zeiten irgendwie sich so, ist das, finde ich, der letzte Anlass, den man noch hat, zu sagen, hey, wollen wir uns mal hinsetzen und mal eine Stunde reden? Aha. Und das ist doch eigentlich ein geiler Gedanke.
Ja, total. Eine Stunde zuhören auch, ne? Dann auch, auf der anderen auch. Seite, ja, auf alle Fälle. Ja. Was Vincent gerade erwähnt hat, dein neues Album Cinepop ist ja schon so ein bisschen ein Nomen est Omen Album, weil wir haben uns vor 2 Wochen getroffen auf so einen Branchenanlass und dann hast du gesagt, ey, ich habe ein Problem, ich habe ein neues Album und ich weiß nicht, in welche Genre ich das packen soll. Jetzt hast du es einfach genauso genannt wie das Genre. Dein neues Genre heißt Cinepop.
Voll.
Wann hast du dir das ausgedacht?
Was heißt ausgedacht? Es war von Anfang an der Plan, oder wie du gerade gesagt hast, Disney 808 Magic, habe ich das irgendwann, war der Arbeitstitel, weil ich in meinem Studio saß und dachte, das würde mich richtig flashen, so ein Album zu machen, wie das so mich an diese alten Disney-Soundtracks erinnert, die ich als Kind aufgesogen habe. Und das so für mich, die sind so für mich das höchste aller Gefühle, wenn man so mit über 12 Akkorde wandert und beim letzten Akkord sich denkt, ja, danke.
So, und welchen dann, fandest du geil? Was ist einer von deinen Lieblings-Soundtracks?
Also
von der
wir hatten als Kind keine Antenne zu Hause, sondern wir hatten einen Fernseher, aber nur VHS-Rekorder. Ja. Und dann haben wir geguckt, König der Löwen, Pocahontas, Der Glöckner von Notre Dame, Aladdin, so diese Era, ja, ja, an Sachen, ja, Herkules, ja, und so. Und die Soundtracks davon sind so Musical-influenced, weil Alan Menken dann geholt wurde als Komponist und der kommt eigentlich aus so Broadway-Kreisen und der hat aber das irgendwie geschafft, das zu vermischen mit diesem Song, der die Handlung ultra weiterbringt, weil so viel Emotion und was denkt sich der Hauptprotagonist dabei oder was denkt sich der Protagonist dabei und was geht in dem vor und das wird nur in diesen Song gepackt und dann sprudelt es da so, ja, weißt du, was ich meine? Und dann, dann ja, habe ich so auf dem Weg gemerkt, ja, okay, es wird kein, also auch wenn das mein Approach ist, das wird offensichtlich nicht klingen wie ein Disney-Soundtrack. Und dann habe ich immer wieder auch so in der, weiß ich, überfordert und was mache ich hier überhaupt? Ich kann doch gar nicht für ein Orchester oder was auch immer schreiben und dann immer wieder aber so Leute, die ich seit langem verfolge und mit denen ich mich sehr connected fühle, andere Künstler wie Aurora oder Peter Gabriel oder Labyrinth, mich mit denen auseinandergesetzt und immer wieder in deren Oeuvre auch gefunden, das ist irgendwie, was mich daran so fesselt ist, die haben super catchy Melodien, das ist alles eigentlich Pop, könnte man raufschreiben, aber es hat immer was Filmisches, es hat immer irgendwas, was eine Geschichte erzählt oder Sounddesign, was einen irgendwie mitnimmt. Mhm. So. Und dann dachte ich mir, eigentlich ist Cinematic Pop, müsste es längst geben eigentlich. Oder ja. Mir fallen super viele Leute ein, deren Sound so darunter fällt oder eben die gerade genannten oder jetzt so, wenn man so ein bisschen moderner guckt, so 07 O'Shake ist zum Beispiel eine Künstlerin, die ich unfassbar krass finde, die einen sehr eigenen Sound findet, die immer irgendwo auch in eine Ecke gepackt wird, aber eigentlich da nicht so richtig, da immer so ein bisschen raussticht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, dann ist doch Cinematic Pop eigentlich ein geiler Name. Da dachte ich mir, Cinepop ist ja noch catchy und kürzer. Mhm. Das ist eigentlich, ich möchte, dass das so heißt.
Voll gut.
Ja, sehr gute Idee.
Und es ist größer als ich. Wisst ihr, ich habe mich auch abgewöhnt, jetzt immer zu sagen, mein Album, sondern es ist Cinepop. Es geht auch um mich und ich finde mich geil und ich habe da mega abgeliefert, aber die ganzen Leute mit mir zusammen auch. Aber in erster Linie ist das so, kriege ich Nachrichten von kleineren Artists, die sagen, ey, ich glaube, ich mache das auch. So. Und das gibt mir irgendwie Leben. So zu sehen,
voll.
Ey, man kann hier mit Leuten connecten über so eine gemeinsame Idee, die man von Musik hat, weil man will irgendwie was Ähnliches machen.
Voll gut.
Ich habe ja vorhin gesagt, dass das persönlichste Album, wenn man das als Moderator so formuliert, das muss direkt 5 Euro ins Schwasenfreien geben.
Das lang erwartete.
Ja, genau. Lang erwartet, das beste und persönlichste Album des Künstlers. Ich finde, cineastische Musik oder cineastischen Pop, das ist auch schon so eine Formulierung, die schon öfter gedroppt wurde und die auch manchmal so ein bisschen angestrengt wirkt, dass das hier nicht so ist. Das beweisen wir jetzt unserer Hörerschaft vielleicht an dieser Stelle direkt mal, indem wir uns einen Song von der Platte anhören und dann könnt ihr ja mal gucken, ob Filme losgehen bei euch im Kopf.
Okay, süß.
Wir hören von der Cinepop-Platte Magic von Mauli und quatschen dann noch ein bisschen weiter und stellen euch wie jede Woche natürlich auch noch neue Musik für eure Playlist vor. Das hier ist der Goldstückli-Podcast.
Goldstückli. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern.
Mauli mit Magic, ein Auszug aus der Platte Cinepop. Das Lied befindet sich so im hinteren Drittel, ist glaube ich der vorvorletzte Song.
Der vorletzte Song
von dieser Platte, die, wie es für ein Cinepop-Album nötig ist oder wie sich es dafür gehört, ein Intro hat, also ein Vorspann und dann gibt es auch noch die Titel am Schluss, eine Art Abspann. Es ist wirklich auch sehr filmisch gestaltet. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist auch soundmäßig eine Weiterentwicklung. Mhm. Das klingt anders als das, was du bisher gemacht hast. Und ist nochmal ein Stückchen weiter weg von den Battle-Rap-Start, den du irgendwann mal hingelegt hast. Wie hat sich dieser Sound entwickelt? Wie kamst du zu diesem 80s-Synthi-Sound, der, wenn man schon an Filme denkt, oft so 80er-Jahre-Filme in meinem Kopf zumindest entstehen
schön
lässt?
Ja, Blade Runner war auch so eine Referenz, die wir uns oft rangezogen haben. Ich hab mein letztes Album sehr, sehr sample-lastig produziert und das war auch immer irgendwie Teil meines Prozesses, viel, viel Musik zu hören und dann irgendwie krasse Samples zu finden und zu denken, okay, das ist ja so, daraus kann ich jetzt einen coolen Hip-Hop-Beat machen. So. Und das war irgendwie diesmal nicht der Approach. Und wenn man dann diesen Sample-Ansatz hat, dann samplet man halt auf einmal riesen Disney-Filme und das geht, glaube ich, nicht gut.
Das wird teuer.
Und dann habe ich mich irgendwie so, wie gesagt, es gab wirklich in diesem Prozess Phasen der kompletten Überforderung und der muss ich jetzt irgendwie riesen Orchester-Arrangements schreiben. Und dann bin ich immer wieder gelandet bei, so meine Vorbilder haben Musik gemacht, die konnte dann irgendwann auf Orchester übersetzt werden. So, ich war jetzt zum Beispiel auf der Peter Gabriel Tour, auf der letzten, wo der mit einem Orchester unterwegs ist und der spielt Songs, die hat er als 25-Jähriger geschrieben, aber der spielt die mit einem Orchester als 60-Jähriger und das wirkt noch ganz anders. Und als 25-Jähriger war das aber einfach nur ein Synthbeat. So, ja, im Endeffekt. Und da dachte ich mir, eigentlich ist es so, geht's viel mehr um die harmonischen Informationen, die man da reinpackt. So welche Melodien mit welchen Basslines gegen welche Chöre so clashen und was dann dabei für Harmonien entstehen. Und das kann man jederzeit irgendwie auf ein Orchester übersetzen dann mit einem extra Tag Arbeit. Aber genau, das war irgendwie dann so der Versuch, es groß, aber nicht tatsächlich 100 Leute ins Studio
einzuladen. Ja, ist dir gelungen, ist dir total gelungen. Danke. Was mich jetzt aber in dem Kontext noch interessiert ist, wann hast du festgestellt, dass es diese Idee ist und warum hat die so lange gehalten? Also das ist ja, man sagt ja auch, bei Kunst ist es so, dass man das, was man macht, vielleicht kurz mal ins Regal stellen muss und guckt sich das dann da nochmal an. Und wenn es nach einem halben Jahr im Regal immer noch geil aussieht, dann kann man es so oder sollte man es sogar weitermachen. Mhm. Und ich habe jetzt in der Recherche herausgefunden, dass die Disney 808 Magic Platte 2020, 21 ja schon Thema war. Das heißt, du hast dich damit echt lange beschäftigt jetzt mit diesem Album.
Ja.
Wann hast du gemerkt, dass das sich lohnt, da sich so festzubeißen im positiven Sinne?
Das war also der Moment, in dem ich die Vision gekickt hat irgendwie. Seitdem, so das war irgendwie der Grund, auf einmal morgens früh aufzustehen und lang wach zu bleiben und die ganze Zeit zu denken, ach du Scheiße. Wow. Ah, wenn die wüssten, die wissen noch gar nicht.
Aha.
So, und irgendwie ist es, ja, die Idee davon hat mir so gefallen und dass ich so gedacht habe, okay, wenn ich das alles gemacht habe, dann habe ich das gemacht und dann kann ich Leuten, die mich fragen, was machst du? Ich mache Musik, hier hör mal das, sowas mache ich.
Mhm.
Und das Gefühl ist so, ja, so und zu wissen, ich, keine Ahnung, ich habe so Akkord, also Chord Progressions geschrieben, Akkordabfolgen geschrieben, das war wirklich, okay, und jetzt, was kommt danach? Nee, der Akkord ist es nicht, nee, der ist es nicht. Aber jetzt, wo das alles steht und das auswendig gelernt ist, kann ich einfach an so ein Klavier gehen und sagen, hey, guck mal, das habe ich gemacht und das ist ja überkrasses
ja,
Gefühl.
Voll,
also das
ja.
ist ja übergeil. Das, ja, ich weiß nicht, und das hat mich irgendwie immer angetrieben zu wissen, oh, ich will hier was machen, was ich eigentlich noch nicht kann, aber wenn ich es dann kann, wie geil das
ist. Ja,
kann.
Okay, alles klar. Und das ist dann natürlich auch der wesentliche Unterschied zwischen dem Producer, der Samples zusammenschustert, sage ich jetzt mal, klingt despektierlich, aber ist gar nicht so gemeint, und dem Producer, der sagt, so, jetzt gucken wir mal, welche Akkordfolge dem Song dienlich ist. Mhm, ist ja wirklich eine ganz andere Arbeit.
Apropos Producer, Magic, den Song, den wir gerade gehört haben, den hast du alleine gemacht, das, wenn man sich die Credits anguckt.
Genau.
Bei allen anderen Songs ist ein gewisser Turi Agostino genannt.
Ja.
Erzähl mal, wer ist Turi?
Turi Agostino habe ich bei den Arbeiten zu meinem letzten Album kennengelernt und der ist ein Riesenpianist, ein riesenguter Engineer, ist crazy in Sounddesigns, analoge Synthesizer und sowas. Und der hat mich auch reingebracht in dieses neue Feld, in dem ich mich irgendwie noch gar nicht ausprobiert hatte.
Ja.
Wir haben beim letzten Album auch schon immer wieder sein Juno benutzt und
ein Synthesizer?
Genau, ja. Sein Juno, also seine Synthesizer benutzt generell, und den Juno habe ich dann so geliebt, dass ich mir selber auch eingeholt habe. Und
ja.
Den habe ich irgendwann ins Boot geholt, als ich so gemerkt habe, ey Turi, ich dachte irgendwie, ich hole dich später ins Boot, aber ich fühle mich überfordert. So, kann ich dir mal zeigen, was ich habe und wollen wir daran weiterarbeiten und so. Und einfach zu wissen, es gibt da jemand anderen, der sehr große Überschneidungen im Musikgeschmack hat und der die Vision versteht und der mir hilft, das umzusetzen, ist einfach, das hat mir so eine Last von den Schultern genommen. Was sollte dann noch schief gehen? Eine weltweite Pandemie höchstens.
Nee, stimmt, aber, die kam schon auch dazwischen ein bisschen, das ist erst früher gekommen.
Es ist alles, also ich meine, hätte Fahrradkette, aber in dem Moment, wo man irgendwie so ein halbfertiges Album hat und dann erstmal alle sagen vom Booking, ja, also die nächsten 30 Monate kannst du vergessen, das zu spielen ist auch so jetzt nicht unbedingt der Ansporn, so richtig in die Eisen zu gehen, in die Pedale zu drücken. So.
Aber das war dann auch ein Verhältnis, das so ähnlich funktioniert hat wie so ein gespiegelt werden, nehme ich an. Also das ist ja, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig, wenn man selber produzieren und Texten und aufnehmen kann. Dann ist ja vielleicht irgendwann wirklich der Punkt erreicht, wo man auch ein bisschen betriebsblind wird und nicht mehr genau hundertprozentig weiß, ist das jetzt wirklich so geil, wie ich vorgestern noch dachte? Ich habe jetzt 3 Jahre, fand ich den Song geil. Jetzt habe ich kurz einen Moment des Zweifels. Da ist vielleicht dann ganz gut, jemand anders ranzuholen, der einem nochmal sagt, nee, du hast die 3 Jahre schon recht gehabt und der Tag vorgestern, wo du gezweifelt hast, hast einen schlechten Tag. Irgendwie
voll. Und lustigerweise auch ein bisschen, also in die Richtung 100% und teilweise sogar auch andersrum genau, dass wir Sachen bei ihm anfangen und er sagt, ey, das ist doch eigentlich cool. Und ich merke, nee, nee, ist es nicht und lass uns drüber reden, warum ich das nicht cool finde und dann daraus entsteht wieder ein neuer Approach an einen Song oder so. Also es ist generell einfach Kommunikation über Kunst ist so, so wichtig, weil das sowas Ungreifbares und Unfassbares ist eigentlich, aber wir brauchen das alle, so alle, die sich mit Musik befassen. Ich meine, du hast ja, wart ihr beide auf dem Spotify-Event oder du nur den Podcast-Tag?
Ich war nur das letzte Jahr da, als wir uns getroffen haben.
Genau, wir sind noch Geister mit dabei.
Genau, dieses Jahr habe ich gestreikt, weil die Music and Talk-Funktion abgeschafft haben. Ja, ne? Gut, ja. Haben auch alle gemerkt wahrscheinlich.
Ja, alle haben so, alle gemerkt.
Winson ist gar nicht da, voll traurig.
Also ich habe bestimmt 5-mal gefragt worden, wo ist Winson? Der ist so, ja, Music and Talk.
Also, wir reichen es nach Global weiter. Genau so. In LA Bescheid. Ja, ich meine, aber weißt du, auf solchen Events, da merkt man erst, okay, ja, grob, hier geht es irgendwie um Networking und Business und Administration und so. Aber eigentlich trifft man da lauter Leute, die irgendwann mal dachten, Mann, Musik ist mein Ding, ich will da irgendwas damit zu tun haben. Und ja, man hat super viel Austausch über, ey, wie ist der Status quo und was flasht gerade und wer ist gerade krass und wen muss man auf dem Schirm haben und so weiter. Mhm. Es ist so ultra wichtig, das zu zerreden und zu, ja, da so diese Realitäten abzugleichen.
Ja. Ich hätte mir da gewünscht an diesem besagten Tag, dass es so ein bisschen mehr in eine Richtung geht von allen. Aber man hat dann gemerkt, es ist halt so divers, diese Branche, wie jede Branche auch. Ne?
Ich meine 0%, was auf der Bühne gesagt wurde. Okay, ich meine wirklich in der Crowd, man ist mit Leuten unterwegs, die alle irgendwie...
Die Begegnungen, die du hattest.
Genau, so, ne? So Begegnungen, die man hat, es ist immer... Also,
das war gut, ja, das fand ich ein cooler Austausch. Ja.
Voll.
Und es waren ja wirklich alle da, bis auf Winsor.
Ja, ey, sorry nochmal. Liebes Spotify.
Die Szene ist immer nur so stark wie der schwächste Gast.
Oh, schön gesagt. Apropos Spotify, wollen wir einen Song spielen?
Ja, das ist eine sehr gute Idee. Wir leiten kurz über in die Goldstückli-Playlist, die euch jede Woche versorgt mit neuen heißen Klängen für eure Stereoanlage zu Hause.
Wo wir alle Spotify hören.
Ja, genau, auf der Stereoanlage. Und ich habe in dieser Woche einen Song entdeckt für unsere Show von Orlando Weeks. Featuring Rian Teasdale, Orlando Weeks, da dachte ich sofort, der Name kommt mir bekannt vor und zack, boom, peng, 2 Rechercheschritte später wurde mir klar, er ist der ehemalige Sänger von den Maccabees, die ja bei Flux FM auch hoch und runter gespielt worden sind. Eine Indie-Band, ganz klassisch. Und der ist jetzt auch schon mit der 4. Solo-LP unterwegs. Am 6.6. wird sein 4. Werk, das er alleine komponiert hat, erscheinen unter der Überschrift Loja. Und von diesem nun folgenden Stück von dieser Platte bin ich ultra überzeugt. Dig heißt das Ding, was sehr krautrockig um die Ecke kommt.
Total. Ich glaube, es ist eher Locha, weil er ist ja nach Lissabon ausgewandert und das ist das portugiesische Wort für Laden.
Aha.
Ja, nicht Loja. Loja klingt auch super.
Ja, finde ich auch.
Aber es ist, glaube ich, Locha.
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 Aber haben die Portugiesen, ich glaube, die Portugiesen haben gar kein Ch. Wenn dann Loja. Ist es wahrscheinlich Loja.
Loja.
Ja.
Danke also, sehr.
Gut, aber gut.
Wir treffen uns in der Mitte.
Wir treffen uns in der Mitte. Finde ich schön. Einfach Kompromisse finden. Das ist auch so wichtig. So wichtig. Die Platte ist noch gar nicht raus. Insofern wäre es auch jetzt voreilig, über die Aussprache des Titels zu philosophieren. Wir freuen uns hier einfach nur über, wie gesagt, so krautrockiges Zeug, das so repetitiv im Rhythmus funktioniert und was Lautstärke und leisen Gesang auf eine sehr angenehme Art und Weise verbindet. Das Instrumental ist super verzerrt und knarzt und nervt im Hintergrund
so. Ich finde, es fängt sehr, sehr cineastisch und träumerisch an, aber dann wird es irgendwann dieser Crowd.
Und das war von mir auch der Punkt, wo es mich sofort gekriegt hat. Da war ich Fan von dem Stück nach ungefähr 12 Sekunden, weil es gibt, werden wir gleich hören, so ein Piano-Intro, was, wie du schon sagtest, eher so fantasievolle Kinofilme in deinem Kopf aufpoppen lässt und dann macht es auf einmal und der verzerrte Bass kommt rein und sagt dir, nee, sorry, wir haben eine andere Richtung vor. Hat es dir auch gefallen?
Ich mochte das sehr, ja. Ich habe aber einen anderen Favorite aus der Playlist, aber okay. den da kommen wir später noch zu.
Ah, bin ich gespannt.
Okay, sehr gut.
So, dann hören wir hier jetzt einfach mal rein, bevor wir jetzt zu viele Worte verlieren, in Orlando Weeks featuring Rian Teasdale. Wir hören Blues und Krautrock gemischt, Can und The Kills ein bisschen vielleicht auch. Aha. Und wir hören einen Verzerrer als ein wichtiges Effektgerät und Dub-Delays auch hinten raus nochmal.
Immer,
da stehe ich
immer
total drauf. Ja, wenn das alles verschwimmt, dann ist es am schönsten. Orlando Weeks mit Dig im Goldstückli-Podcast.
Uli und Winson vergolden euch die Woche.
Dub-Delays hinten rausgehört mit Orlando Weeks und Rian Teasdale, das ist die eine Hälfte von Wet Leg. Das hat auch seine Gründe, weil Wet Leg kommen ja von der Isle of Wight, dieses Frauenduo, das er in den letzten 2-3 Jahren Indie-Rock-mäßig ja alles abgeräumt hat. Und mit ihr hat er da die Platte aufgenommen, beziehungsweise diesen Song, Trotz Lissabon. Ne? Also er ist zu Isle of Wight gegangen, ach auf so. Die Isle of Wight, hat da Wet Leg getroffen und hat dann Dig eingespielt, quasi mit Rian.
Verstehe.
So.
Wir befinden uns hier im Studio des Michelberger Hotels. Kann man ja eigentlich auch mal transparent machen, oder?
Dankeschön.
Oder
ja,
haben wir einen Deal mit vergessen. Marriott oder so?
Nee, haben wir nicht. Wir haben jetzt einen mit Michelberger. Ja. Wir durften hier, danke an Tom und Nico und Anne, das Podcast-Studio kurzfristig übernehmen und wie, ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl.
Das sind einfach auch die Zeiten, in denen wir leben, das im Hotel ist einfach mittlerweile auch standardmäßig so ein Podcast-Studio.
So eine Etage oben. Ja, wenn ihr in Friedrichshain unterkommen wollt, dann nehmt euch doch gleich.
Ja,
das,
genau.
Das ist doch süß.
Ja, ja, das stimmt.
Nicht nur der Wellness-Bereich ist hier sehr gut beim Michelberger, auch der Podcast-Bereich.
Ich war letzten Sonntag hier auf einem Innenhofkonzert von Eric Penny und Martin Kelly, hier von Martin und James. Und Eric kennen wir auch noch aus unserer Zeit bei Flux FM, der war auch ab und zu Gast. Der hat mich angeschrieben und gesagt, komm doch her, wir spielen am Cinco de Mayo, am 5. Mai, ein kleines Mexiko-Fest hier. Es gibt Margaritas für 15 Euro. Ich dachte so, uiuiuiui, war lecker, war wenig und teuer, aber dann dachte ich so, ja, dann kann ich Tom auch fragen, ob wir mal ins Podcast-Studio dürfen. Und jetzt sitzen wir.
Ja, gut investierte 15 Euro.
Ja, total.
Das ist echt sehr gut gemacht.
Danke, Tom.
Ja, voll schön. Wir sprechen über cineastische Qualitäten in Musik. Musik und überhaupt über das Cindy-Pop-Album von Mauli. Das werden wir jetzt hier zwischen den Songs auch immer wieder ansprechen. Dieses hervorragende Album, das so zartwandig auch irgendwie um die Ecke kommt. Das fand ich auch erstaunlich, wobei das bei Autismus und Autotune auch schon durchschimmerte, dass das eben nichts mehr mit Battle Rap zu tun hat und dass man auch seine Verletzlichkeiten oder seine verletzlichen Seiten ein bisschen mit auf die Bühne bringt. Das fand ich jetzt hier noch spürbarer. Und dann dachte ich, ja krass, eigentlich ist das auch viel mutiger noch als Battle Rap. Wobei man erstmal denkt, Battle Rap ist, da muss man mutig sein, weil man vielleicht noch am Ende kriegt man noch auf die Nase, wenn man den falschen Gegner vor sich hat. Aber ich finde, das hier ist doch mutiger eigentlich, oder? Was sagst
ja,
du?
Ja, also mein Battle Rap war auch immer eher also sehr, sehr Joke-lastig. Man probiert irgendwann, das waren dann oft Witze auf Kosten anderer, aber respektvoll würde ich behaupten, könnte man drüber stehen, wenn man groß genug wäre. Und ist aber dann teilweise sehr ernst genommen worden und so innerhalb der Rap-Szene war wirklich, war das so verschrien, wenn man mir Props gegeben hat, war das so, okay, wie, du gibst dem Props, willst du sagen, dass der hat recht oder was?
Ja.
So, und dann dachte ich mir, okay, wenn es jetzt, also wenn es auf diese Ebene runterbricht, ich will ja nicht Leuten einen schlechten Tag machen, ich will ja nicht irgendwie jetzt nur, also ne, es muss ja irgendwie mehr übrig bleiben davon. Und ich weiß, ich habe dann auch irgendwie weniger Rap gehört einfach und mehr Musik, die sehr, sehr so verletzlich und oder sehr, die Melodien, die man findet, kommen ja nicht von ungefähr und da muss man sich halt überlegen, okay, was, welches Gefühl in mir ist denn das, was da raus wollte? Und dann hat man es, wenn man es dann hat, dann ist es so, okay, ah.
Ja, aber es ist ja nicht nur eine Musikgeschmackfrage, sondern auch eine persönliche Entwicklung, die stattgefunden hat. Also du bist ja dann ein anderer Mensch als ja, 2012, 13, als das so mit dem Battle Rap so richtig am Start war.
Ich bin innerhalb der Albumphase auch Vater geworden, muss man sagen.
Ja.
Mittlerweile eine 4-jährige Tochter und demnach hat sich mein Lebensmittelpunkt irgendwie noch viel mehr. Also ich war vorher auch schon sehr viel mit meiner Freundin unterwegs und wir waren so unsere eigene Familie die ganze Zeit, aber mit einem Kind, das ist nochmal was ganz anderes und man hat dann so seine Dinge, die einen beschäftigen und man denkt auch, okay, so die lernt langsam zu sprechen und die weiß, ich mache Musik und die guckt zu und die findet das interessant und so. Und natürlich will ich ihr dann mehr zeigen als irgendwie ein Joke über einen schlechten Rapper.
Ja. Aber ich finde, man hört das auch. Also ich finde, es ist so eine ganz neue Softness. Jetzt bei dir auch das, was Winter schon meinte mit dieser Zartwandigkeit. Ne? Also es ist so eine ganz neue Weichheit und eine Softigkeit, die mir sehr zusagt auch und die mir sehr gefällt. Also du, es ist immer so kurz vor, hatten wir vorher in der Vorbesprechung auch schon, immer so kurz vorm Schlager, aber du brichst es hinten raus dann wieder ein, so, ne? Also beim Ending-Title, beim letzten Song, sagst du auch, dein Herz ist dein Kompass, mach es mit Liebe, manifestiere, so, ne? Wo man irgendwie denkt, so, ja, gleich wieder aufgelöst, aber halt mega gut angefangen.
Ja, also gelesen, das Outro gelesen, hört sich wahrscheinlich an wie der größte ESO-Kalender oder so. Ja. Aber ich meine das genau, wie ich das da sage. Und wir haben auch mit Mr. Max, der Albumsprecher ist, der durchs
Album. Ah, das bist nicht du.
Nein, nein, nein. Das ist Mr. Max, die Untergrundlegende aus Moabit. Und der ist wir haben auch über dieses Vatersein noch so eine Connection gehabt und waren so, ey, also ich möchte, dass man so das hört, wie durch sein inneres Kind, und dass man so an die Hand genommen wird und dass man so auch Affirmationen bekommt, die, ne, die man unter Gleichaltrigen, wäre das vielleicht so, oder was kitschst du mich jetzt hier von der Seite voll? Aber wenn das, das kommt aus einem puren, ernst gemeint, ehrlichen Platz und dann ist das genau so, wie du das aufnehmen solltest.
Ja, ja. Merkt man total.
Ja, Uli hat das als erstes eigentlich zu mir gesagt, nachdem wir beide das Album zum ersten Mal durchgehört hatten oder zum, der zweite Durchlauf war vielleicht durch, haben wir nochmal telefoniert. Und dann war Uli das Erste, was er gesagt hat, war so, ja, man hört voll, dass er Vater geworden ist.
Voll, ja. Aber und, so eine schöne, ehrliche Softness.
Ja, aber da finde ich, ist auch ein guter Kreis geschlossen zu dieser Disney 808 Magic Titelgeschichte. Weil es sind ja dann auch Disney-Filme, die eben genau so eine Ansprechhaltung haben den Kids gegenüber und die dann, wenn es ein moderner Disney-Film ist, nicht mehr so ein Prinzessin muss unbedingt gerettet werden Film anbieten, sondern die so Affirmation und so ein bisschen so eine Stärke den Kids mitgeben wollen.
Ja, auch ich weiß nicht, habt ihr Soul gesehen?
Ja, klar. Mehrere Male.
Der Soundtrack auch von Atticus Ross und Trent Reznor von Nine Inch Nails. Das ist so, das war auch so ein, ich hab da drauf hingefiebert, als ich gesehen habe, der Film kommt raus, war ich so, okay, der wird noch Einfluss haben.
Ah,
so.
Krass, echt. Ja.
Und ich, so dieses Ganze so.
Also auf dich.
Ja, auf die Album, auf das Platte.
Auf das Album. Ja.
Und, auf die Album, das Platte.
Auf die Album, das Platte.
Sorry, echt.
Oh, das Album aus dem Blog.
Das Schwarzenfreien. Ja.
Und das ist wirklich, genau diesen, so, Mann, wenn das ein Film, wenn, überleg mal einfach, meine Tochter ist jetzt 4 und dieser Film existiert schon. Die kann sich schon mit Sachen wie irgendwie Wiedergeburt und Verbundenheit und Dings und genieße jeden Tag und die Magie in den kleinen Dingen sehen und so. Das alles wird da.
Habt ihr den schon geguckt zusammen?
Schon mehrfach, ja. Aber ich meine, ich glaube, es ist nichts, was jetzt bei ihr klickt, aber einfach in so einer Zeit groß zu werden, wo das die Disney-Filme sind und die über, über mehr als das plakative Gut und Böse und Dings ums kommen, sondern so wie, ja. Wie viel so Menschlichkeit da drin steckt.
Total. Boah, das ja, und Jamie Foxx spricht da die Hauptrolle.
Ja, also,
geil.
Ja.
So geil.
Riesenfilm.
Superfilm, ja.
Ja, ist schon krass, dass man so Entwicklungen, die gesellschaftlich stattfinden, dann doch auch eben im Disney-Film beobachten kann. Ne?
Alles, ich meine, nicht in allen, ne? Aber ich meine, Leute, die wissen, ey, wir kriegen hier den Staffelstab von damals und das alles ist so eine Brand und natürlich, wenn ich die ganze Zeit so Disney-Werbung mache, ne, das sind auch Monopolisten und bla 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 und super kritisch und bla bla bla, aber so der künstlerische Approach ist ja immer irgendwie das Größte und das Dollste, was geht, bitte jetzt machen.
So. Ja, und wenn man noch einen Schritt weiter geht, auf uns beide bezogen zum Beispiel, dann stellen wir ja auch immer wieder fest, als Typen, die jetzt so langsam auf die 50 zugehen, dass die ständige Weiterbeschäftigung mit aktueller Popmusik uns auch sozusagen am Puls der Zeit hält.
Ja.
Das ist, und dass Popmusik eben, man spricht ja oft über die Frage, ob so ein Protestsong die Welt verändern kann. Und da würde ich immer noch skeptisch bleiben. Aber ich glaube wirklich an die gesellschaftliche Strahlkraft von Popmusik, weil solche Themen wie Queerness, Mental Health oder auch Rassismuserfahrungen und so, wenn die immer wieder auch so in diesem Pop-Kontext vorgetragen werden, findet man ja einen Zugang dazu, auch wenn man eine andere Generation ist und deswegen.
Genau, und vor allem ist das, also das ist natürlich so ich zähle mich da jetzt auch in euer Lager der alten draufguckenden Dings, weil das ist ja im Endeffekt so die wirklich neuen Impulse, die werden nicht in irgendeiner Etage von Leuten in unserem Alter beschlossen oder also weder noch. Sondern das sind 17-jährige queere Personen, die sich sagen, wisst ihr was, ich lebe das und fuck, wie ich mich fühle, guckt mich an, so, und das verändert was und nicht, dass irgendein 50-Jähriger in der Agentur sagt, ja, wir müssen mal ein bisschen mehr Richtung Awareness jetzt, so, sondern diese Leute leben das vor und andere trauen sich dann zu adapten, weil guck mal, wie brave.
Ja, genau.
Total.
Und dann ist quasi der Effekt, der ganz am Schluss passiert, ist, dass diese Popmusik sogar die ganz großen Player wie Disney beeinflusst und dass man da dann andere Messages in den Filmen mitgeliefert bekommt,
also ich als noch
in den 50er, 60er, 70er.
Soul, den du angesprochen hast, totaler Gamechanger, ne? Ja. Jetzt haben sie es wieder so ein bisschen eingerissen mit Wish, den finde ich nicht so geil.
Ja, der war ein bisschen cheap auch.
Der war bei Wish bestellt.
Ja, genau. Schön gesagt. Nee, der war einfach zu gewollt, ne? Wegen 100 Jahre Disney und da wollten sie halt alle zufrieden machen und das war echt so ein bisschen komisch. Aber trotzdem, Soul wird bleiben und nachhaltig beeinflussen, da bin ich auch dafür. Und was ich halt auch untermauert noch zu dem, was du gesagt hast, finde, es wird halt vorgelebt. Ne? Also quasi die junge Generation lebt uns das halt so unverkrampft vor. Wie gehen wir mit diesen Themen um? Wie gendern wir richtig, dass man gendert? Also all das Zeugs wird ja richtig vorgelebt und als Natürlichkeit quasi weitergegeben in die oberen Generationen, finde ich super.
Mm, finde ich auch gut.
Aber du musst halt offen sein, ne? Du musst es da zulassen.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist schon noch wichtig.
Ja, aber genau, aber diese dass die Stelle offen bleibt quasi in unserem System, das liegt bei mir zumindest ganz dolle daran, dass ich mich jede Woche mit neuer Popmusik beschäftige.
Ja, ja. Mhm.
Und dass ich das durch unser Format auch nicht verlerne, dafür bin ich echt ein bisschen dankbar, weil ich kenne auch viele Leute in meinem Alter, die sagen, ey, die Rage Against the Machine, die erste Rage Against the Machine ist nochmal als Doppelvinyl erschienen. Die kaufe ich mir jetzt nochmal. Ich habe die schon dreimal, aber als Doppelvinyl in lila.
In pink.
Ja, habe ich die noch nicht. Dann ziehe ich mir die nochmal rein. Voll geil. Und nichts gegen fucking Rage Against the Machine. I love this band. Aber Aha. Es ist schon gut und wichtig für uns beide und vielleicht auch für andere Leute in unserem Alter, sich da weiterzubilden.
Auf jeden Fall.
Ja, und es war wichtig für ganz viele Leute, die mittlerweile Kinder haben, die damit aufgewachsen sind, dass es zu Hause lief und die ihren neuen Twist reinbringen. Und das, um diese Leute geht es immer.
Ja. Ja.
So um Leute, die, ich meine, das wird alles weitergereicht. Ne? Ich höre Sachen, die hat mein Vater gehört und meine Kinder werden Sachen hören, die hat mein Vater, wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Also das ist so, das wird ja weitergereicht und irgendwo drin bleibt das am Leben, so,
ja.
Das Spirit davon.
Okay, Cinepop, ne? Wir haben jetzt ganz oft davon geredet, dass du eigentlich einen Soundtrack rausgebracht hast für einen Film, der noch nicht existiert.
Yeah.
Was wäre denn dein Wunschfilm für Cinepop, für dein Album?
Also wenn alles erlaubt ist, dann soll das natürlich ein Disney-Film sein.
Ja.
Über so einen kleinen Jungen, der so ein bisschen im Schatten der Gesellschaft aufwächst und sich da so seinen Weg bahnt und nicht so richtig versteht, warum ist das hier eigentlich, warum ist das mein Weg? Das sieht irgendwie nicht aus wie der leichteste, aber irgendwie so sein Ding macht.
Ich finde, okay. Das ist ein Film, der... Also es muss auf jeden Fall auch ein Teil Liebesfilm sein, wobei das ja eigentlich bei allen großen Produktionen so ist, dass da eine Liebesgeschichte noch eingewoben wird.
Yeah.
Aber es müsste so ein Liebesfilm sein, der aber gleichzeitig so eine 80er-Jahre-Looks feiert und in der Zukunft spielt.
Stark, ich bin sold.
Marty McFly.
Es muss ein Sci-Fi-Film sein über die Liebe im Jahr 2065. Und dann sind aber so 80er-Jahre-Klamotten gerade wieder moderner, irgendwie sowas. Weißt du, ich meine?
Und ein DeLorean kommt auch noch um die Ecke.
Ja, warum nicht?
Bisschen Stranger Things.
Ja,
oder so.
Eher so. Ja, aber das war wirklich genau meine erste Assoziation. Und ich würde eher auch auf eine Serie gehen, weil es ist zu viel Stuff für einen Film.
Okay. Gern. Ne? Ehe es gekrampft wirkt.
Ja, also Netflix Executives, ihr wisst Bescheid. Bevor wir uns zu sehr im Filmischen verlieren, nochmal zurück in die Musikabteilung des Goldstückli Podcasts. Ist wie bei Dussmann hier. Wir gehen wieder runter in den dritten
Abteilung.
Stock. Ja. Und machen weiter mit King Hannah, eine Band, die du mitgebracht hast, Ueli Hilfliger.
Ein Duo aus Liverpool, Hannah Merrick und Craig Whittle, die haben vor ein paar Wochen ihre erste Single rausgebracht fürs neue Album, für ihr zweites Album, was Ende Mai erscheinen wird. Es war eine Kollaboration mit Sharon van Etten, die jetzt auch wieder da ist mit neuer Musik übrigens, werden wir vielleicht nächste Woche vorstellen. Das war die erste Single, das war auch der Titelgeber von ihrer neuen zweiten Platte, Big Swimmer. Hat mich schon gepackt, fand ich cool, wollte ich damals auch vielleicht vorstellen im Goldstückli, hab's dann aber sein gelassen, weil es irgendwie drei bessere Songs gab damals in der Woche. Ich habe mich jetzt aber für die zweite Single entschieden, die just rausgekommen ist, Davy Says. Das ist ein ganz einfacher, bisschen stupider Indie-Rock-Song aus den 90er Jahren, könnte man meinen. Wo man dann aber, wenn man ihn ein paar Mal hört, auch merkt, wieso die den jetzt aufgenommen und rausgebracht haben, weil sie wirklich diese Zeit einfach huldigen wollen. Das war für sie eine wichtige Zeit, wo sie viel Musik gehört haben oder aus einer Zeit, wo sie jetzt viel Musik hören, quasi diese Bands, die damals groß waren. Und sie waren jetzt in den letzten zwei Jahren auch auf Tour, unter anderem mit Kurt Weill, der das natürlich auch predigt und huldigt, diese Musik. Thurston Moore hat sie mitgenommen auf Tour, der Frontmann von Sonic Youth. Also da weiß man schon ungefähr, wo die Reise hingeht. Die erste Zeile gefällt mir sehr. Meet me before the party, I don't want to walk in alone. Also sehr der 90er-Style mit so, nee, ich gehe nicht alleine auf Partys, sondern ich warte, bis meine Freundinnen hier sind. Und so fängt der Song an und ich finde, es transportiert einfach auf wunderschöne Art und Weise, wie Musik in den 90ern stattgefunden hat.
Voll. Und was mir hier besonders gut gefällt, ist wieder mal der Frequenzbereich, der bespielt wird.
Natürlich.
Denn es ist schön mumpfig. Also es geht los und man hat das Gefühl, gut, jetzt könnte es gleich so knallen. Also bevor das Intro zu Ende ist, denkt man so, oh, jetzt knallt es bestimmt gleich. Und dann bleibt es aber alles so schön, so ohne Höhen. Das mag ich ja ganz gerne.
Wisst ihr, was ich lustig fand bei dem Song? Ich finde, der Craig hieß der Sänger, hat eine Stimmfarbe. Da dachte ich, wenn du auf Englisch singen würdest, dann würdest du so klingen.
Aha.
Ich finde, ihr habt eine sehr ähnliche Stimmfarbe.
Aha. Krass. Da muss ich nochmal nachmachen, vielleicht zu Hause. Einfach mal. imitieren den Craig Whittle.
Ja, du müsstest eh mal englische Musik rausbringen, Vincent.
Ja.
Oder schwierig. Mal Musik wenn er, rausbringen,
wenn Vincent. Wenn sowas andere sagen, dann immer schwierig.
Ja,
du, okay. Das müsstest du so machen.
Ja, ja. Danke, Mauli. Gut, dann hören wir da mal rein, würde ich sagen. Super. Die LP zum Song Big Swimmer erscheint Ende Mai. Und am 31. spielen sie auch hier im Kesselhaus in Berlin.
Ey. Oh, wunderbar.
Wenn man möchte. Und dann am 5.9. nochmal im Lido. Also gleich zwei Chancen noch in diesem Jahr, King Hannah zu sehen. Der Bandname hat in der Tat mit Hannah Merrick zu tun, die hier mitspielt und singt. Hannah Merrick und Craig Whittle als King Hannah mit Davy Says.
Goldstückli, der Podcast.
Das war Davy Says, die neue zweite Single von King Hannah. Die Platte dazu kommt Ende Mai über City Slang.
Alright.
Ja, gutes Label, die einfach auch wissen, was sie tun.
Wir haben jetzt in den letzten Minuten schon etabliert, dass Mauli auch jemand ist, der sich eben nicht ausschließlich mit Rap-Musik beschäftigt. Peter Gabriel wurde mehrfach gedroppt als Influence.
The Goat.
Für die Platte, ja, irgendwie schon. Das ist schon echt krass.
Krasser geht's halt nicht. Mann, krasser geht's nicht. Ich habe gestern wieder, ich habe gerade so Songwriting-Sessions gehabt mit so vier Jüngeren, die, also, die kannten M.I.A. nicht und sowas. Mhm. Also wirklich,
oha.
Leute, können wir kurz ein bisschen YouTube checken, erstmal, bevor wir hier weiterschreiben? Und dann habe ich den Peter Gabriel, und die konnten es nicht fassen. Diese Secret World Live VHS, das war so meine Bibel.
VHS muss man erklären, das waren diese Magnetbänder, wo Bilder drauf waren, ne?
Volkshochschule, habe ich gedacht.
Gibt's auch auf YouTube. Gibt's alles auf YouTube. Secret World Live Tour, live in, ich glaube, Milan oder irgendeine italienische Stadt auf jeden Fall. Die krasse Show, die jemals irgendwo eingefangen wurde, meiner Meinung nach. Keine Ahnung, wie das andere sehen, aber Alter.
Und war das denn eigentlich auch schon immer so, dass du so Genre-Grenzen überschreitend Musik gehört hast?
Ich würde sagen, ja. Ich hatte eine sehr, also natürlich gab es eine Phase, in der sich im Rap so ein Soundwechsel, Tempowechsel und so weiter und so fort, als so mehr Memphis, Down South Musik irgendwie in den Mainstream kam, die ich irgendwie früh aufgegriffen habe und dann dachte, Alter, das ist ja das, hier passiert gerade was, hier ist gerade eine Revolution, das ist gerade mein, wir stecken die Gitarre an den Verstärker und auf einmal feiern es die Eltern nicht mehr, mäßige Momentum. Und da habe ich sehr viel gehört, weil ich einfach so war, okay, wo ist der frischeste Scheiß? Aber das Soundbett hat sich für mich irgendwie abgenutzt ab irgendeinem Punkt, und es gibt immer noch Leute, die das gut machen, und ich höre das immer noch ab und zu gern, aber ich kann nicht den ganzen Tag mir 808s und Hi-Hats in den Kopf knallen und immer noch denken, oh, das ist ja ein cooler. So, das nutzt sich ab irgendwann.
Ja.
Und dann bin ich wieder so vermehrt rein in so, eigentlich habe ich schon immer relativ divers gehört, aber dann irgendwann wieder so, als Rap weniger wurde, vermehrt auch gesucht nach Leuten, so die irgendwas.
Aber gibt's denn im Moment jemanden, der dich richtig krass flasht aus dem Rap-Game?
Aus dem Rap-Game? Ich finde, aus dem Rap-Game. Ich habe gestern, aber das ist auch nicht wirklich Rap, ach, schwierig. Also so rein Rap, gibt's Dietrich aus Köln, den ich super krass finde, das so textlich teilweise, das wird Leuten zu menschenverachtend sein, I guess. Das ist so ganz eiskalter Ticker-Rap aus Köln, aber der hat ein Taktgefühl und der hat Flows und eine Stimme, das ist wirklich unfassbar, und ich höre den seit 6, 7 Jahren über Soundcloud und so, und dann jetzt langsam kriegt er irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit in der Szene und arbeitet so mit ein paar etablierteren Leuten und sowas, und ich freue mich sehr, dass der dran geblieben ist aus so einem, weiß nicht, aus so einem sehr nischigen Soundcloud-Scheiß, hat so UK-Drill gemacht, bevor irgendwer UK-Drill auf dem Schirm hatte überhaupt. Und ich dachte mir so, okay, warum, was macht der für Beats? Punkt 1. Punkt 2, wie rappt er da drauf? Wie geht sowas überhaupt? Und dann irgendwann gecheckt, ah, okay, jetzt, das braucht einfach Jahre, und jetzt ist UK-Drill hier und jetzt nehmen das alle ernst und jetzt können Leute was damit anfangen und so. Aber der fällt mir immer so als erstes ein, weil ich da sehr begeistert bin.
Ja, sehr gut. Müssen wir direkt mal auschecken.
Ja.
In einem der nächsten Arbeitsschritte.
Der Dietrich aus Köln. Und
gucken, ob mir das auch zu menschenverachtend ist. Ich mag es ja dann auch manchmal, wenn es hart wird. Also vor allen Dingen dann, wenn man das, wie es bei manchen Formationen ja auch funktioniert, wenn man das ein bisschen raushört, dass es auch mit dem Schmunzeln menschenverachtend ist. Also weil es gibt ja auch welche, die das dann, wo du nicht das Gefühl hast, dass da noch so eine ironische Zwischenebene stattfindet. Und da bin ich dann auch raus oft genug, ja. Aber wenn diese ironische Zwischenebene auch nur leicht spürbar ist, dann feiere ich das auch manchmal, muss ich zugeben.
Man hört schon, dass der Humor hat. Der sagt zum Beispiel bei einem Song, ich rede kein Deutsch, ich rede Facts. Also das ist so, er hat immer so subtile Lines drin. Aber das ist alles in allem schon sehr wir verkaufen hier und wer Faxen macht, kann auch gern, wir haben Messer bei, mir ist egal und so.
Ah, okay.
Also ja, ich verstehe jeden, dem das zu doll ist, aber der hat einfach einen Mann, der hat einfach dieses besondere Ding, das man nicht beschreiben kann, weißt du, der hat es einfach.
Ja.
Man hört, der ist auf einem Song mit 4 anderen Leuten und man wartet, dass der Part von ihm kommt und ist so, ja Mann, so nämlich.
Ja, ja. Und so Gangster hat ja mal diesen einen Track gehabt, der da hieß It's Mostly The Voice. Und das fand ich ganz geil. Also dann sagt er so, das ist auch so ein bisschen so, wenn ihr nichts zu erzählen habt, dann you need to chill. Aha. Aber der Hauptaussagesatz dieses Stückes ist, it's mostly the voice. Wenn die gut ist, dann hört man auch gerne zu. Voll. Und ist, wenn der Flow noch stimmt, sofort auch irgendwie in Bann gezogen.
Ja.
Ja. Wir haben in dieser Woche auch traurige Nachrichten zu verkünden, wobei die Musikfans da draußen, wenn es schon mitbekommen haben, Steve Albini ist von uns gegangen. Einer der wichtigsten Produzenten für die Musik, die uns alle begleitet hat in unseren jungen Jahren oder immer noch begleitet.
Sag mal ein paar Alben, die der produziert hat.
Breeders hat er produziert, die Pixies, Surfer Rosa gleich. Die
Nirvana, Enotero.
Nirvana-Platten hat er produziert.
Jesus Lizard, John Spencer, Blues Explosion.
Ja, also die Liste der Bands, die er nicht produziert hat, aufzuzählen, wäre wahrscheinlich jetzt
ähnlich lang.
Ja, wäre effektiver.
Also hat bei über 1000 Platten hat er mitgewirkt.
Ja.
Also schon auch in einem Alter von uns gegangen, in dem man das als Familie dann so...
61. Vielleicht
wär's besser. Ah,
okay. Way too young. Eigentlich.
Herzinfarkt.
Ja.
Also echt so. Ja. Unschön.
Steve Albini ist auch ein vielleicht für uns prägender Produzent gewesen, weil er immer mit dem großen Stinkefinger gegenüber den Majors unterwegs war. Und das war ja was unsere Generation geprägt hat.
Mhm.
Also immer schön Sellout rufen, sobald einer einen Plattenvertrag unterschrieben hat, der mehr als 2000 Mark eingebracht hat. Das war sofort Ausverkauf, ja. Und das ist so ein bisschen aus dieser Produzenten- und MusikerInnen-Ecke heraus entstanden, dass man da so ein krasses Misstrauen hat den Majors gegenüber. Er hat sich auch nie Produzentenpunkte geben lassen. Er hat sich immer ausbezahlen lassen für seine Jobs, aber hat nie gesagt, er will Produzentenpunkte haben. Und manchmal, wenn ihm die Musik nicht gefallen hat, hat er dann die Band bezahlt, damit sie ihn nicht auf dem Albumcover erwähnen. Finde ich auch irgendwie ganz geil.
Das ist ja überradikal.
Ja, total.
Wie findet ihr aber, wie nehmt ihr diese Sellout-Entwicklung wahr? Ich habe das Gefühl, das hat sich, also ich bin auch noch so damit aufgewachsen, dass die Älteren das gepredigt haben, dass so, ja, nee, das Sellout. Und deswegen habe ich das auch so verinnerlicht und dann so in den letzten Jahren gesagt, ja gut, aber jetzt gibt es auch kaum noch wen, der nicht mal irgendwie die neue Kampagne von O2 so begleitet hat und irgendwie, das ist gar nicht mehr so ein Ding. Ja,
du kannst das nicht mehr überleben.
Eben, genau.
Ne? Als Indie-Künstlerin, Künstler konntest du in den 90ern halt noch genug CDs verkaufen, um davon zu leben und das ist halt fucking over. Ne?
Ja,
also es geht halt einfach gar nicht mehr. Und von daher finde ich diese Sellout-Diskussion, wie wir sie gelernt haben, Vincent, du und ich in den 90ern, ist eine komplett andere, beziehungsweise völlig obsolet. Also,
ja, voll. Mhm. Ich finde immer noch, dass es Songs und Sounds gibt, die sich so anzubiedern scheinen, wo man so denkt, so dann, warum machst du jetzt genau das, was gerade erfolgreich ist? Yeah. Das nervt mich. Das finde ich dann eher Sellout-mäßig. Aber wenn jetzt jemand auf seinem Insta-Kanal irgendwie ein Produkt in die Kamera hält und sagt, hier, und kriegt dafür irgendwie 10.000 Glocken, die er dringend braucht, um die scheiß Miete zu bezahlen und so, da kann man nichts mehr gegen haben. Also da bin ich dann auch mittlerweile softer geworden.
Ja, okay.
Bevor wir uns aber darüber vielleicht noch ein bisschen weiter unterhalten, weil es auch ein interessanter Themenblock, hören wir uns doch mal ein Stückchen an, das Steve Albini produziert hat in unserer Rubrik Old Stückli im Goldstückli.
Sie hören das Old Stückli im Goldstückli.
Also, Steve Albini hat ja auch selber Musik gemacht in den 80er Jahren. Big Black war seine erste Band. Dann kam Rapeman, mit dem hat er eine Platte rausgebracht und in den 90er Jahren Shellac. Da wäre jetzt nächste Woche oder wird nächste Woche auch ein neues Album erscheinen, nach 10 Jahren wieder mit Shellac. Aber weil er so anti-DSPs eingestellt ist, gibt's seine Musik natürlich nicht auf den Plattformen. Die kannst du nur haptisch kaufen.
Ja.
Entweder auf Vinyl, bestenfalls bei Shellac muss es natürlich Vinyl sein, oder halt auf CD, wenn du das dann noch willst.
Ja.
Aber nicht auf Spotify, Apple und Co. Da ist es nicht zu finden.
I love it.
Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, einen Song zu spielen, den er produziert hat, der maßgeblich dafür auch verantwortlich ist, das ganze Album, wie sich die Musik oder Teile der Musik in den 90er Jahren entwickelt hat.
Mhm.
Es ist die erste Platte von den Pixies, Surfer Rosa. Und darauf entstanden 1988, da waren sie zusammen im Studio, die hat Steve Albini aufgenommen mit seinem beliebten und allseits bekannten Ethos. Es muss ganz ehrlich klingen, es muss offen sein und es muss sautrocken aufgenommen werden.
Ja, genau. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, er hat den Bands halt nie seinen Sound aufgedrückt. Er hat Produzenten gehasst, Deswegen hat er sich auch immer Sound-Engineer nennen lassen und nie Produzent. Er hat Produzenten gehasst, die in der Band einen gewissen Sound aufdrücken wollten. Er hat gesagt, die Band muss doch wissen, wie sie klingen wollen. Mhm. Und ich helfe denen nur dabei, so zu klingen, wie die klingen wollen. Aber ich werde auf keinen Fall irgendwelche Vorschläge machen, was den Sound angeht. Das müssen die schon alles selber erarbeiten. Und die Platte hat dann nicht nur die Musikszene der nächsten Jahre und Jahrzehnte geprägt, sondern eben auch die Karriere von Steve Albini erst möglich gemacht, weil sowohl Kurt Cobain als auch PJ Harvey und verschiedenste andere Player beziehen sich auf diese Platte und sagen, das war der Grund, warum wir Steve Albini angerufen haben. Die Surfer Rosa von den Pixies, die so geil klang, dass wir sowas Ähnliches auch machen wollten.
Ja, sie klingt immer noch so geil, ja, ne, wenn man die gegenhört. Also Where's My Mind ist natürlich der Oberhit, aber so ein bisschen versteckt aus dem Hintergrund kommt Gigantic, eingesungen von Kim Deal, die später dann nach Aufbruch von den Pixies die Breeders gegründet hat, die auch mit Steve Albini dann aufgenommen haben. Aber Gigantic ist wirklich einer der ganz großen Hits von den Pixies.
Ja, voll. Wobei mir bei Where Is My Mind im Zusammenhang mit dem Thema Cinepop natürlich der Fight Club wieder einfällt.
Ja, na klar.
Da ist es ja der Abschlusssong, wo dann die ganzen Häuser zusammenstürzen.
Einkrachen. Das
und
ist
der hat den Film dann halt auch Larger Than Life gemacht. Ne? Also
vielleicht,
das hat den Film einfach auch nochmal so hochkatapultiert.
Ja. Live aufgenommen 1988 von Steve Albini und dann Jahrzehnte später.
Wahnsinn.
Irgendwie so ein krass wichtiger Filmmoment.
Voll, ja, und das, ich habe auch das Gefühl, dass der jetzt, oder ich sehe den, höre den vermehrt auf TikTok wieder, weil Leute merken, ey, mit Where's My Mind unterlegt, sieht alles wie ein Film aus auf einmal. So, das ist richtig krass. Also, ja. Ich weiß nicht, ob ihr auf TikTok unterwegs seid ab und zu, aber das ist, ja, es gibt so Sachen, die sind evergreen for a reason, so. Das wird immer connecten mit Gefühlen, so.
Ja.
Warum ich häufiger TikTok versuche wegzuklicken, bevor ich es eigentlich richtig aufmache. Das klären wir nach dem Song. Hier sind die Pixies und ihr schönes Stückchen.
Gigantic.
Der Goldstückli-Podcast.
Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
Ich habe so viele Anekdoten und Storys von ihm gelesen, die mich belustigt und amüsiert haben in den letzten Tagen. Die jetzt alle nochmal runter zu rappen, wäre zu zeitaufwendig.
Wo bist du auf die Suche gegangen? Wo findet man gute Stories über ihn?
Ich habe mehrere Artikel gelesen über ihn.
Er hat auch viel geschrieben, ne?
Er hat auch viel geschrieben. Ja. Er hat ja auch Vorträge gehalten zum Thema Musikindustrie und warum das alles scheiße ist.
Ja, echt. Ein richtiger Proletarier. Ist wirklich so ein Arbeitsethos.
Ja,
ne?
Voll. Also wirklich, es gibt auch viele Fotos mit ihm, von ihm mit Stinkefinger in die Kamera und so. Aber so, dass du denkst, ja, geiler Typ, der hatte schon recht. Ich habe im Tape Op Mag einen ganz schönen Artikel gefunden. Tape Op Mag könnte dich vielleicht auch interessieren. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein Magazin, was an ProduzentInnen gerichtet ist, die so Home-Studios haben. Und dann werden dann immer so andere Producer interviewt. Ja, wie hast du das gemacht und was für ein Equipment benutzt du denn? Aber das alles jetzt nicht auf so einer...
Das ist nicht nur zu technisch und zu
nerdig. Genau, es ist jetzt nicht, genau, es ist jetzt nicht so eine universitäre Ebene, sondern es ist sehr viel Humor auch dabei.
Cool.
Und es ist halt so ein richtiges Fanzine, so von der Aufmachung her auch.
Und wichtig,
viele, die das bestellt haben aus Amerika.
Und wichtig bei Steve Albini ist auch zu sagen, dass er diese ganzen Studio-Hokuspokus entmystifiziert hat. Ne? Also nicht nur dieser trockene, ehrliche Sound, ich nehme die Band auf, wie sie klingt, sondern auch die Zugänglichkeit. Ne? Steve Albini war accessible as fuck.
Ja.
Also du konntest online bei Electrical Audio, wo er gearbeitet hat als Ingenieur, einen Slot buchen mit Steve Albini. Und dann war es egal, ob du jetzt Jimmy Page und Robert Plant bist oder eine Indie-Rock-Band aus Bern.
Ja,
so, ne? Also crazy. Alle hatten den gleichen Zugang und konnten Steve Albini buchen,
genau.
als Ingenieur.
Und wenn du mit ihm auch nur entfernt befreundet warst, konntest du da sogar, wenn er nicht dabei sein sollte, konntest du da auch so umsonst rein in das Studio. Also er war dann so, ja, wir haben da jetzt nichts vor an dem Tag, geht einfach ihr ins Studio und macht mal und so. Krass. Ganz krasser Typ, der durchaus auch viele Insta-Stories und TikTok-Beiträge bekommen hat in den letzten Tagen.
Ja.
Da habe ich viel gesehen. Viele Bands haben sich verabschiedet mit schwerem Herzen, obwohl sie vielleicht nicht mit ihm gearbeitet haben, aber sie sind durch seine Musik geprägt worden. Und jetzt nochmal zurück zu TikTok. Bei mir ist es so, dass ich das für mich entdeckt habe und dachte, wie krass, was ist denn hier los und so. Und dann bin ich durch Zufall...
Süchtig geworden.
Nein, dann bin ich durch Zufall auf so Videos gestoßen, wo irgendwie irgendwelche Kids mit Papa Ari über...
Yeah.
Weißt du, da gibt's ja auf TikTok ganz viel.
Ja, diese Live-Sektion darf
genau,
man nicht.
Genau,
wo
Arafat dann irgendwie mit irgendwelchen 20-Jährigen über Ehre diskutiert und so.
Und inzwischen wird so ein Cowboy-Hut eingeblendet, weil er eine Spende bekommen hat. Arafat hat einmal eine Cowboy-Hut
auf. Das ist so lustig. Und das fand ich halt so faszinierend, auch mit dem Cowboy-Hut und mit dieser Diskrepanz zwischen dem Cowboy-Hut und dem, was da so gelabert wird, dass ich da ab und zu hängen geblieben bin. Und dann hat es meinen Algorithmus komplett zerschossen. Ich hatte dann nur noch so Gangster-Talk in meinem TikTok-Algorithmus.
Ja. Ansagen aus Essen.
Ja, und ganz, also Dings. Ganz schrecklich. Ja. Und da musste ich das irgendwie ein bisschen reduzieren und bin seitdem nicht mehr ganz so häufig auf TikTok.
Okay, nachvollziehbar.
Nachvollziehbar. Ja. Aber
ja, man braucht wen, der einem das ein bisschen kuratiert. Also ich gehe eigentlich meistens nur auf TikTok und gucke dann, was meine Freundin und meine Freunde mir geschickt haben und gucke mir so... Krieg da, eigentlich habe ich den Algorithmus meiner Freunde, ja. Wenn man so will.
Ja, ist doch gut.
Aber es ist, ey, natürlich ist trotzdem, all das ist halt Input in einer Geschwindigkeit, dass man nach 5 Minuten nicht mehr weiß, aber irgendwas hat mich doch gerade excited. Was war das nochmal?
Ja. So.
Und es ist, ja.
Was entspannt dich jetzt in der aktuellen Situation? Weil du machst ja mehr oder weniger alles alleine, zusammen mit deiner Partnerin Alina. Sie ist auch deine Managerin. Ihr seid ja wirklich auf eigene Beine gestellt oder habt euch auf die eigenen Beine gestellt jetzt. Ja. Wie entspannst du dich in dieser Situation, wo du weißt, ich muss eigentlich die ganze Zeit raushauen? Also TikTok, Insta, ich muss einfach immer da sein.
Es gefällt, also die Erkenntnis, dass wenn man mal ein gutes Video aufgenommen hat oder ein gutes Musikvideo gedreht hat oder so, dass das nicht wegrennt, dass das dann da ist und dass das nicht vielleicht Leute am ersten Tag entdecken oder am zweiten Tag, sondern vielleicht auch nach Wochen oder Monaten. Und das gibt mir irgendwie Ruhe zu wissen, nee, aber die Sachen, die ich gerade rausgebracht habe, die sind gut und ich liebe die seit 5 Jahren und ich finde es immer noch gut. Mhm. Und das ist einfach, darüber bin ich happy, sodass ich gar nicht in diesen Zyklus von, oh, wie performt es? Ist es gerade gut? Ich müsste mal wieder posten. Sollte ich nicht vielleicht mehr strampeln? Sondern ich habe irgendwie das Vertrauen, dass das die richtigen Leute findet und dass das mit Leuten connected auf einer Ebene, die über die erste Woche Release, ah ja, cooler neuer Maudi-Song, hinausgeht, sondern Alter, ich will das hören. Das gibt mir was. Ich will das Leuten zeigen, mit denen ich über Musik rede. So, und entspannen, ich wohne in Potsdam so relativ direkt am Parc Sanssouci. Ich gehe einfach raus gern. Ich gehe dann ganz gern raus.
Ist nicht dein Garten, aber so weit hast du es noch nicht gefragt.
Naja, weißt du, ich meine.
Trotzdem ohne Sorgen.
So accessible ist es und das reicht mir. So, ja. Brauche ich einen E-Scooter oder reicht es mir, dass überall ein E-Scooter rumsteht und ich einen nehmen kann? Mir reicht es, dass der Park da rumsteht und auf mich wartet und ich gehe ab und zu rein.
Steve Albini-Style, ne? Accessible.
Ja, so, stimmt schon. Ja. Wir haben neue Musik im Angebot von einer Künstlerin, für die ganze Welt accessible ist, einfach weil sie sehr, sehr berühmte Eltern hat.
Babies.
Wir sind verabredet mit Willow. Das ist der KünstlerInnenname von Willow Smith. Und da kann man jetzt spätestens schon zusammen 1 und 1 zusammenzählen, wenn man sich nicht so auskennt in der Yellow Press und in der Populärmusik. Man kann 1 und 1 zusammenzählen und sich
denken. Die Tochter von Jada Pinkett Smith.
Genau, die Tochter von Jada Pinkett und die Tochter von Will Smith ist auch schon seit einigen Jahren im Musikbusiness unterwegs. Ihre ersten Schritte konnte sie natürlich auch machen, weil, wie gesagt, die berühmten Eltern am Start
waren. Ahnt ihr ihren Song noch, den sie mit irgendwie 8 oder so?
I whip my hair back and forth, I whip my hair.
Das war die erste Single, ne?
Das ist so krass, das war ein Kind einfach.
9 Jahren, ey, unfassbar.
Irgendwie so.
Und jetzt hat sie eine Single rausgebracht, zusammen mit der von uns sehr verehrten Annie Clark, better known as Saint Vincent. Mhm. Und da fand ich auch ganz witzig, sie ist jetzt, glaube ich, Mitte 20, Willow, und da fand ich ganz witzig, da habe ich in der Recherche rausgefunden, da hat sie dann erzählt, ich war so mit 12, 13 voll der krasse St. Vincent-Fan und mit 14 habe ich sie dann endlich kennengelernt.
Gut Ding will Weile haben.
Ja, wo man so denkt, so, das ist schon ein bisschen privileged.
Ein Longtime LA-Run. Ja, aber
jedenfalls haben sie sich jetzt mal zusammen ins Studio gesetzt und haben ein Lied zusammen aufgenommen, das mich total geflasht hat, muss ich sagen.
Voll. Auch bei all diesen berühmte Eltern muss man auch sagen, geile Künstlerin,
genau.
und super wichtig oder super reflektiert für ihr Alter und nutzt den Access, den sie hat, auf jeden Fall in einem so sehr relatable Weg.
Voll. Total. Also ich bin im Prinzip schon froh darüber, dass sie so berühmte Eltern hat. So nämlich ist sichergestellt worden, dass ihre Musik auch mich erreicht. Also, weil wenn sie die nicht hätte, dann würde sie vielleicht so unter ferner Liefen auf Spotify verschwinden. Dann kommt die eben nicht auf die Daily Playlist und dann kriegst du es ja nicht mit oder so. Und da bin ich in der Tat relativ froh, dass Will und Jaden Bing ihr da so ein bisschen ihr die Türen geöffnet haben. Weil ich glaube, Willow hat geschlossene Türen, kennt sie nicht, das Phänomen. Weil sie sind eigentlich immer alle Türen offen.
There are no doors.
Ja, genau. Aber da freue ich mich drüber in dem Fall.
Mochte auch, wie sie in der Hook sagt, I'm so happy I could break down and cry. Das ist so. Scheiße, das hittet schon.
Ja, und was ist das für ein schönes Stück Musik einfach auch, oder? Die Gitarrenarbeit, weißt du, an was mich das erinnert hat? An Silent Lucidity von Queensryche. Kennst du das noch?
Wirklich?
Hush now, don't you cry. Wipe away the teardrops from your eyes. Weil das so eine, ich finde, das Gitarrenriff ist so Rockoper-mäßig. Ja. Das könnte auch von Led Zeppelin oder sowas kommen. Ja. Finde ich total geil. Und dann macht der Gesang aber Popmusik draus. Und ich finde auch, dass die beiden Stimmen von Annie Clark und Willow sich krass gut ergänzen. Also die passen zusammen.
Man weiß gar nicht so genau, wer gerade singt.
Ja, ich musste das auch, da gab es ja immer so Seiten, wo die Lyrics stehen. Aha. Dann habe ich eine gefunden, wo quasi
kursiv gedruckt ist,
genau, wenn sie genau, singt, genau, ja, genau. Da wurde das so aufgedröselt, da war ich sehr dankbar drüber. Ist das dein Lieblingslied in dieser Woche?
Voll. Ah, sehr gut. Ich hab die Playlist blind gehört und ich war dann bei dem so, oh, das ist ja mega, wer ist das denn? Willow Smith. richtig überrascht, also im Positiven überrascht.
Ja. Nee, ich finde super. Ich habe auch mir die Session noch angeguckt, die sie gespielt hat bei Jimmy Fallon. Da war sie jetzt zu Gast vor ein paar Tagen. Home hat sie da, ist auch ein Song von ihrer neuen
Platte.
Abgeliefert. Alter. Ja. Ja. Sie hat sich so einen neuen Afro machen lassen und sitzt dann da so in Fiona Apple, Tori Amos Manier mit der Akustikgitarre. Es sieht so ein bisschen aus wie eine Session aus den 70ern. Und dann ist so ein Jazzpianist, der total krass Gas gibt und eine Band, die einfach alles kann. Stark. Das ist richtig geil. Also richtig gut, ja.
Ich bin auch sehr beeindruckt von dieser Single von Willow. Willow selber war sehr beeindruckt von St. Vincent, die sie ja schon kennt, seit sie 14 ist. Aber die waren jetzt noch nicht so oft im Studio zusammen. Und die meinte, das sei total beeindruckend gewesen, dass St. Vincent halt einfach so Riffs raushauen kann. Und dass sie sich aber halt auch im Studiobetrieb so gut auskennt, dass sie einfach alles selbst kann, dass die Patchbay nochmal kurz anders verkabelt wird und dann hier, wir brauchen noch den und den Effekt. Mhm. Und wer sich von dieser Fähigkeit von St. Vincent auch nochmal überzeugen lassen möchte, dem empfehle ich einen Besuch auf den Socials von St. Vincent, weil der hat sie nämlich für ihre aktuelle Platte ganz viel im Studio aufgenommen, wo sie nochmal nur die Gitarren solo laufen lässt und sagt so, ja, geil, hör mal, und hier sind geil, vier geil Gitarren übereinander geschichtet und dann habe ich noch den Effekt drauf gemacht, also nerdet da so ein bisschen ab.
Oh, das liebe ich.
Ja, ja, und das, also wer da so ein bisschen Bock drauf hat auf so einen Nerd-Talk aus dem Studio, der muss sich das unbedingt reinziehen und man sieht auch, dass sie so ein richtiges Feuer in den Augen hat, wenn es eben um diese Themen geht, wie Frequenzen, die richtigen Effektgeräte und so. Stark. Ist total super. Willow mit St. Vincent zusammen mit Pain for Fun hören wir jetzt. Vom Album Empathogen, das ist am 3.5. erschienen, zusammen mit deiner LP, mit Cinepop. Keine wirkliche Konkurrenz für Mauli. Aber nochmal erwähnenswert, weil Empathogen, das kann man direkt ins Deutsche übersetzen, das ist in der Tat das Wort für einen Wirkstoff, der das Gefühl vermittelt, empathischer zu sein. Aha. Es ist eigentlich
MDMA.
Ja, ja. So kann man es. Ja, das ist wirklich so. Wird im Wikipedia-Artikel wird dann auch MDMA direkt als erstes erwähnt. Und das finde ich ganz interessant, dass man sozusagen ein Album so benennt, weil auch Musik und Texte können ja empathische Gefühle vereinfachen oder erst ermöglichen. Aber so ein bisschen Drugs hin und wieder bei Willow scheint auch am Start zu sein.
Ich glaube auch, ja. Sie hat nach der Session von Jimmy Fallon hat sie aus der Limo eine Session gefilmt, wie sie zu Too Many Puppies von Primus-Style geht. Ah, okay. Und sie hat so crazy Linsen drin und du denkst auch so, uiuiui, das sind aber eher Amphetamine jetzt hier.
Willow mit St. Vincent mit Pain for Fun neu im Goldstückli.
Goldstückli, der Podcast.
Willow mit St. Vincent und ihr gemeinsames Stückchen Pain for Fun. Auch die St. Vincent-Platte All Born Screaming ist noch gar nicht so lange draußen, da unbedingt nochmal draufhören. Da sind plötzlich auch ultra harte Stücke drauf, als hätte St. Vincent den Metal für sich entdeckt. Wir haben Broken Man hier vorgestellt vor einigen Wochen, da spielt Dave Grohl Schlagzeug.
Hinten raus,
Also es ist schon abgefahrener Schissel, den St. Vincent im Moment so dropped.
Willow auch. Also die Platte ist echt hörenswert.
Ja, voll.
Nicht nur St. Vincent ist ein Feature, sondern John Batiste auch.
Ja.
Der krasse Jazz-Pianist, der bei Stephen Colbert ist, der ja quasi der Master of Ceremony.
Gewesen. Er ist ja ausgestiegen.
Ah, der ist ausgestiegen.
Was ich da rausgefunden habe in der Recherche zu John Batiste, gut, dass du ihn nochmal ansprichst, weil er ist der zweite Feature-Gast überhaupt, der von zwei nur auf der Willow-Platte. Eine meiner absoluten Lieblingsserien, und zwar Trammy, basiert auf der Geschichte von Jean Baptiste, auf der Familiengeschichte von Jean Baptiste. Trammy ist eine Serie, die spielt in New Orleans, ist gemacht worden von den Machern von Wire und die spielt nach dem Hurricane Katrina. Und
wo kann man die sehen?
Die gibt es leider nur zu kaufen, so für 20 die Staffel bei Amazon Prime. Da geht es dann halt um so die MusikerInnen in New Orleans, die nach Hurricane Katrina noch mehr strugglen als vorher. Und es geht natürlich auch um die Politik in New Orleans, die bei den armen Vierteln ein bisschen weniger drauf geachtet hat, dass da irgendwie Schutz gegen mögliche Fluten und sowas aufgebaut wird und auch beim Wiederaufbauen so gesagt haben, ja, lass mal erstmal die Touri-Ecken machen und so. Also auch eine sehr politische Serie. Kann ich nur empfehlen. Ich glaube auch sagen zu können, dass sich das lohnt, da irgendwie 20, 25 Euro für eine Staffel auszugeben, weil es ist extrem gut gemacht und wenn Musik stattfindet, ist wie ein bisschen wie bei den Dogma-Filmen damals, wenn Musik stattfindet, dann wird das quasi live gespielt vor der Kamera und vor deinen Augen. Und es sind halt dann so ganz krasse Trombone-Spieler und dann gibt es diese Beerdigungszeremonien, die in New Orleans ja voll krass sind, dass dann so eine Jazzband hinter deinem Sarg herläuft und so ganz getragene, swingige Sachen spielt und sowas. Ultra geil.
Tremmy.
T-R-E-M-E geschrieben. Das nur als komplett aus der Luft gegriffener Querverweis. Aber
nee, nicht komplett aus der Luft gegriffen.
Ich fand's John Baptiste. Ja, stand dann da so. Ja, auf der Familiengeschichte von John Baptiste basiert die Serie Tremmy. Ich so, say what? Krass. Ja, echt Wahnsinn.
Gut. Aber wieso ist er ausgestiegen bei Stephen Colbert?
Weil er ja wieder selber ein bisschen mehr Mucke machen wollte, die jetzt nicht einfach direkt ins Fernsehen rein und dann wieder vergessen wird.
Ja.
Und so ist er jetzt vielleicht auch auf der Willow-Platte gelandet. Hat da Will angerufen und hat gemeint, hier...
Hatte er nicht auch mit dem Soul-Soundtrack zu tun?
Daddy, wer ist... Ich glaube, er hat tatsächlich kuratiert, welche Jazzstücke... Genau.
Ja, so, ja.
Weil, also es ist so sehr... Der ist so relativ in der Mitte geteilt. Es ist so einmal diese ganze, das ganze Jenseits, was so sehr Synth und Piano-Heavy ist.
Nein, schnell. Ja.
Genau. Und dann der Jazz-Part, da hat er, glaube ich, kuratiert, welche Stücke reingehen.
Okay, gut.
Also ja, sehr gut. Überall die richtigen Leute an den Stellschrauben.
Jean-Baptiste hat also kuratiert für den Film Soul. Kuratieren ist ja eigentlich auch ein ganz gutes Sprichwort. Nein, kuratieren ist ein gutes Stichwort, das wollte ich sagen. Für dich jetzt in Zukunft, weil wenn es auf Tour geht, hast du ja aus wirklich drei verschiedenen Welten, könnte man jetzt sagen, Zeug, das du auf die Bühne bringen kannst.
Das stimmt.
Ist Cinepop so eine Platte, die man so konzeptalbummäßig dann durchspielt, von vorne nach hinten vielleicht sogar?
Ich spiele die in zwei Blöcken durch, tatsächlich von vorne nach hinten und die ist auch nur unterbrochen, weil sich so an gewissen Stellen im Set anbietet, noch ein bisschen tiefer ins Thema Kleptomanie reinzugehen. Da spiele ich dann immer mal ein paar alte Songs zwischendurch und dann die Zugabe ist halt so ein bisschen Best of von was Leute hören wollen, wenn sie auf ein Konzert kommen und was mir auch Spaß macht zu sehen, was dann passiert. Aber genau, das Hauptprogramm ist dieses Album.
Und wie visuell wird das? Also ist das was, wo man dann nochmal anders auf Licht und vielleicht Projektionen achtet als bei
Licht
bisher?
Licht ist deutlich theatralischer als vorher und mystischer, würde ich sagen. Ansonsten wird jede Tour, je nachdem, was für Locations da, also wir sind strapped für alles. Wir könnten jetzt auch, wenn da eine riesen LED-Wand ist, hätten wir auch die Visuals parat.
Cool.
Aber wenn da keine ist, dann wird es daran nicht scheitern, dass es trotzdem ein guter Abend wird.
Du hast es ja auch perfektioniert, kann man schon sagen, den Autotune-Effekt live auf der Bühne zu nutzen. Das war technisch manchmal gar nicht so einfach oder man hat dann die falsche Tonleiter eingestellt und dann war es komplett scheiße. Was ich jetzt in der Recherche rausgefunden habe, ist, dass Trettmann von dir das Live-Autotune benutzen gelernt hat. Stimmt das?
Jein, also wir haben mal zusammen einen Auftritt gespielt, da haben wir uns auch kennengelernt und da habe ich gesagt, hey, ich gehe nächste Woche auf Tour, willst du mal live mit Autotune spielen? Weil du hast doch so, du machst doch eigentlich Autotune-Sound, aber du bist live immer ohne alles. Und dann kam er in Leipzig vorbei und hat damals, was war das? Das war noch vor Grauer Beton. Skyline hieß der Song, glaube ich, hat er gespielt.
Aha. So lange her, okay.
Ja, das war, Mann, wir kennen uns.
Voll gut. Apropos live, du gehst ja nächsten Mittwoch auf Tour, spielst 5 Städte.
Ja.
Eine kleine Minitour. Ist das der Anfang von was Größerem über die nächsten 1-2 Jahre oder was hast du geplant?
Das ist der erste Step wieder rein ins Live-Game, was durch Corona unterbrochen war und weswegen ich lange nicht mit einer Solo-Show unterwegs war. Aber ich bin jetzt ein Newcomer mit einem neuen Genre und ich spiele alle Bühnen, die sich bieten. Also wenn es im Herbst eine größere Tour gibt, bin ich dabei. Wenn es im Sommer Festivals gibt, bin ich dabei. Wenn mich irgendwie 5 verschiedene Leute fragen, hey, würdest du hier Support spielen, bin ich voll dabei. Ja. Also einfach rausgehen, Leuten zeigen, was ich mache und
Das ist aber dann halt sozusagen, also es ist ja Fluch und Segen, jetzt nochmal einen komplett neuen Sound zu haben. Also für dich natürlich viel mehr Segen als Fluch. Aber es hat natürlich dann auch den Nachteil, dass man dann, wie du es gerade sagtest, nochmal Newcomer ist eigentlich. Ne? Du hast lange gewartet oder es hat lange gedauert. Und du hast du spielst nochmal ein anderes Feld, so.
Ja, aber das alles, also die einzigen negativen Seiten daran sind alle perspektivisch irgendwie. Wenn Leute dann sagen, ja, aber du hast doch schon mal hier gespielt und jetzt spielst du wieder hier oder jetzt, du hast doch schon mal und hättest du nicht damals Momentum nutzen können oder bla. Aber hätte, jetzt bin ich hier, jetzt habe ich dieses Album, auf das ich unfassbar stolz bin und von dem ich nicht warten kann, das live zu spielen und live zu spielen und zu gucken, was das mit Leuten macht, die auch für mich hinkommen, weißt du, auf Support-Tour, man guckt immer durchs Publikum, man hat ein paar Augen, die leuchten und man ist so, oh geil, die checkt's, der checkt's, ihr connected. So, aber zu wissen, da sind Leute, die sich Karten kaufen, um dieses Album live zu sehen und das zu fühlen, das wird unglaublich. Ja. Also darauf freue ich mich seit das feststeht, dass das stattfindet.
Ja, wir haben vor 2 Wochen mit Sophie gesprochen, die ist ja in einem Land, in dem für immer früh ist.
Kenn ich doch,
ist,
so meine Freundin.
Ne? Ja, mit der haben wir gesprochen und da hatten wir so einen Versprecher drin, der jetzt ganz gut passt, weil mit der haben wir festgestellt, dass man nicht nur von seiner Musik leben möchte, sondern auch mit seiner Musik leben muss.
Ja. Yeah.
Ne? Das ist eigentlich, yeah, ne? Du musst ja, deswegen passt das jetzt ganz gut auf deinen Fall, weil du jetzt quasi unter Umständen finanziell nicht genau das sofort erreichst, was du erreichen könntest vielleicht, wenn yeah, du also so immer weiter genau denselben
man
Schlüssel gemacht
einfacher
hättest.
Spielen, ja.
Genau. Aber dafür bist du so zufrieden, wie vielleicht in einem anderen Fall nicht möglich gewesen wäre mit deiner aktuellen
Voll.
Platte.
Und wenn man, ich habe jetzt auch letzten Dezember zum Beispiel bei einem Freund von mir Support gespielt, der so meinte, ja, ich hätte dich nie gefragt, weil du hast ja schon größere Locations gespielt als ich. Und dann habe ich aber dort, also ich meinte so, darum geht es mir gar nicht, ich will live unterwegs sein, das wieder fühlen, dass ich das bin, dass ich das machen möchte. So. Ja. Und habe dann da auch Shows teilweise gesehen, da waren irgendwie, das war der unangebrachteste Laden für ein Hip-Hop-Konzert, irgendeine Jazzbar, wo so keine Lichtshow überhaupt vorinstalliert ist oder so. Man kann überhaupt keine Lichtshow haben. Da ist ein Italiener angeschlossen und Leute kommen rein und bringen Bruschetta an den Tisch, während dann ein Rap-Konzert läuft und so. Aber da sind trotzdem 40 Leute, die Zeit ihres Lebens haben.
Ja.
Und wie geil ist es, so, dass diese 40 Leute sich gedacht haben, heute Abend kaufe ich mir eine Karte für den und dann gehe ich dahin und dann machen wir das. Hä?
Ja.
Das ist doch alles, was man will.
Ja, voll gut. Finde ich sehr, sehr gut. Jetzt wirst du in den nächsten Minuten ein noch kleineres Publikum haben, zumindest ja, in der ersten Rutsche. Nur Uli
zwei
Hilfiger
Menschen, die
mich.
Zeit ihres Lebens
ja, genau,
haben.
Und dann wird das aber von uns natürlich veröffentlicht und dann wird das viele Leute erreichen. Welchen Song wirst du für uns spielen?
Ich würde 2 Songs von euch spielen und ihr könnt entscheiden, welchen ihr schöner findet.
Oh wow,
findet.
Alles klar. Oh,
nice. Ich würde gerne Durchbricht den Kreis und Unsichtbar spielen. Unsichtbar kam schon als Single raus. Vielleicht ist das ein bisschen langweiliger, den zu spielen, weil der schon schon seinen Moment als Musikvideo hatte und so weiter. Aber ja, ich mag die beiden sehr gern und mag, dass die als Skelett funktionieren, obwohl die auf Album eine größere Produktion haben und irgendwie viele Spuren. Funktioniert das auch irgendwie, wenn man nur eine Stimme und einen Synth hat?
Zum Abschluss noch 3 Sachen, kurz zusammengefasst. Hört euch die Platte an von Mauli. Cinepop ist wirklich super, wir finden's.
Und schickt mir eine Sprachnachricht, wie ihr es findet. Das
auch das
macht mir mal Spaß.
Uns könnt ihr die dann auch copy-pasten und schicken. Das Zweite, geht Mauli live gucken. Die Städte, die er bespielt, die 5, die sieht man auf seiner Seite.
Hamburg, Köln, Dresden, München, Berlin.
Oder Mauli hat es uns erzählt. Und das Dritte, was ich sagen wollte, auch Mauli hat mit Sophie geredet, weil Mauli hat auch einen Podcast. Only Friends with Mauli.
Und da war Sophie auch schon.
Ja, ja, klar, 2. Folge. Die
erste Gästin war Mine. Nach dem Goldstückli ist sie zu Mauli ins Studio. Dann war Sophie zu Gast. Und
hier
jetzt die aktuelle.
Schließen
die Kreise. Und der letzte Gast war Felix Lobrecht.
Ja. Ja. Und da können wir jetzt auch nochmal einen Kreis schließen. Wir haben nämlich festgestellt, kurz bevor es losging, dass wir die komplette Mine-Tour schon auf dem Sofa hatten.
Alles Support.
Mine war schon bei uns, Nicola Ross war schon bei uns, Li Ning, der Support gespielt hat, war bei uns. Und jetzt ist Mauli noch da. Wir müssen jetzt nur noch mit Leuten von der Technik sprechen. Dann haben wir alle von der Mine-Tour hier schon mal vor dem Mikrofon.
Liebe
gehabt.
Grüße an Nicola Rost auch und riesen Erwartungshaltung vor dem Album, was auf uns zukommt, Ende des Sommers.
Same.
Du voll krass.
Ja, das wird super. Ja. Also, Kreise schließen sich.
Kreise
mit
schließen sich. Wie bei Olympia.
Auch.
Dann jetzt gleich in Paris.
Gehst du hin?
So, dann lass uns nochmal den Juno hier anschließen.
Oh ja, super Idee.
Es ist zwar noch Mai, aber wir haben den Juno ja schon. Entschuldigung, bitte.
Los geht's. Okay, Leute, wir bauen hier kurz um, dann hören wir uns gleich wieder. Es war sehr schön, dass ihr mich hier zu Gast hattet. Ich habe das sehr genossen, mit euch zu reden. Ich finde es inspirierend, wie viel ihr euch mit verschiedenen Bandmitgliedern und deren Soloprojekten auskennt. Und es bleibt spannend.
Ja, sehr gut.
Danke für den Besuch, Mann.
Ja, wir sagen ja gleich nochmal Tschüss.
Ja, okay,
sagen,
gut.
Oder?
Ja. Ja, machen wir so.
Sehr gut. Also, anschließen.
Schon als kleines Kind sagte mir mein Instinkt, dass Dreistigkeit gewinnt. All die Preise sind dir egal, wenn du nie bezahlst, sondern einfach nimmst. Jeder Scheiß gelingt. Manchmal laufe ich direkt hinein ins Lager, als wäre das Geschäft von meinem Vater. Bis jemand checkt, dass ich da war, bin ich auf und davon. Doch heute bleibt ein bitterer Beigeschmack, weil ich weiß, es wird mir zu leicht gemacht. Denn irgendwie sieht die Security mich so gut wie nie. Bin ich unsichtbar oder nehmen blaue Augen blonde Jungs nicht wahr? Unsichtbar. Bin ich unsichtbar oder nehmen blaue Augen blonde Jungs nicht wahr? Unsichtbar, wer weiß vielleicht. Zeitvertreib wurde Leidenschaft, Seitenschneider wurden eingepackt. Aus einem Laden wird die halbe Stadt. Wenn ich zu viel Langeweile hab, knips ich mit Obi einfach den Zaun auf. Mit Bolzenschneider von Bauhaus kriegt ja niemand mit, wie ich auftauch und wie bepackt ich hier rauslauf. Es schmeckt so bitter, das Gefühl, dass ihr mich immer gewinnen lasst. Bemerkt ihr mich denn wirklich immer nur bei der Inventur? Bin ich unsichtbar oder nehmen blaue Augen blonde Jungs nicht wahr? Unsichtbar. Bin ich unsichtbar vielleicht bin ich in dieser Dimension noch ganz allein. Die Blicke fliegen durch mich durch, bin ich ein Geist? Bin ich in ihrer Welt schon tot oder vielleicht einfach nur weiß, einfach nur weiß.
Synthpop, das Genre, das eigentlich nur ein Album werden sollte. Out now.
Mauli mit einer Live-Version seines Stückes Unsichtbar. Vielen Dank, Mauli, das war der Wahnsinn.
Hier, wo alles passieren kann, vor dem Publikum von zwei Goldstücklis, das ist doch genau, wo ich mich am wohlsten fühle.
Ah, so gut. Herzlichen Dank für den Besuch, Mauli. Es war uns ein Fest.
Jederzeit ja, wieder.
Voll. Viel Glück weiterhin mit der Platte und auf Tour. Und see you next year.
Ja, ey, das wird kommen. Ich bin dran an der Orchesterversion von all diesen Songs. Das wird kommen. Vielleicht auf den zweiten Teil, vielleicht auf den dritten Teil. Wer weiß, wer dort alles vertreten sein wird. Wir haben jetzt eine große Familie, die wir aufmachen können. Von Leuten, die Cinepop machen.
Ja, sehr schön. Vielen Dank für deinen Besuch. Viel Glück weiterhin. Und wie gesagt, see you next year. Es kann ja nicht sein, dass es nochmal 6 Jahre dauert bis zur nächsten Platte.
Niemals.
Sehr gut. Mauli war zu Gast im Goldstückli. Vielen Dank, werte Hörerschaft, fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagen der Uli.
Und der Winson.
Mit vertauschten Stimmen.
Und der Mauler.
Bye, bye.
Goldstückli. 6 Songs, 24 Karat, ein Podcast.
They call it the gold, they call it the gold, Goldstückli.
Mit Uli und Vinson.